Weil wenn wir nachhaltige Transformationen wollen, dann geht das über die Regulatorik hinaus. Man braucht eine Strategie dafür, wie geht man das Thema an und welche Dinge sind dafür wichtig. Da sind die Regulatoriken sind wichtige Hebel und Enabler, aber sie sind auch nur Bausteine.
Willkommen zum TwinSides Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders, Lutz Fricke begrüßen zu dürfen. Lutz ist nicht nur Head of Sustainability bei der Mosolf Group, sondern beschreibt sich auch als Neudenker, Gestalter, Motivator, Berliner, Vater und Mensch. Als echter Motivator sagt er, mein Ziel ist es nicht, den Geist Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben, sondern das Unternehmen zu transformieren. Das Unternehmen besitzt 50 Standorte, 3100 Mitarbeiter und 1000 Lkw und bringt Fahrzeuge für Automobilhersteller von A nach B. Wir schauen uns heute an, wie dieses Unternehmen nachhaltiger werden kann und warum Lutz dabei eine wichtige Rolle spielt. Lutz, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Ja, hallo Julian, freut mich da zu sein.
Ich habe eben ja schon deine verschiedenen Rollen aufgezählt. Ich sage sie nochmal, Neudenker, Gestalter, Motivator, Berliner, Vater und Mensch. Welche der Rolle hilft Mosolf denn am meisten bei der nachhaltigen Transformation und warum?
Das ist eine schöne Einstiegsfrage. Meine Rollen, die ich beinhalte, haben mich irgendwie grundsätzlich auf dieses Thema in Summe vorbereitet. Also irgendwie alles, was ich in der Vergangenheit getan habe, egal ob es Medienlandschaft war, wo ich gearbeitet habe oder in der Digitalisierung, im Data Management, alles hat mich genau auf diese Aufgabe hier vorbereitet. Deswegen kann ich nicht eine rausnehmen und sagen, nee, der Mensch ist nicht so wichtig. Eigentlich ist der Mensch ja das Zentrum meiner Arbeit. Und Berliner und Vater, das sind Dinge, die mich geprägt haben und die mich motivieren. Deswegen kann ich die auch nicht weglassen.
Mhm. Mir hat besonders gut gefallen, wie du gerade die Rolle des Menschen hervorgehoben hast. Ich glaube, das ist ein sehr starker gemeinsamer Nenner, neben der Nachhaltigkeit natürlich, wo wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen drauf eingehen können, welche Rolle der Mensch bei euch in dieser Transformation spielt und wie du es schaffst und warum es so wichtig ist, die Menschen auf dieser Reise abzuholen. Aber bevor wir jetzt direkt in diese Reise starten, vielleicht kannst du uns nochmal einen Einblick geben, was macht euer Unternehmen zusätzlich zu dem, was ich schon gesagt habe, wer sind klassischerweise die Kunden? Und wie wird Erfolg bisher bei euch gemessen?
Viele Fragen auf einmal. Starten wir mal mit dem, was wir so tun. Klassischerweise sieht man uns am häufigsten, wenn man über die Autobahn fährt und an einem blau-roten Lkw vorbeifährt, dann ist das so der sichtbare Teil unseres Geschäfts. Wir transportieren Fahrzeuge für unsere Kunden. Unsere Kunden sind in der Regel große Automobilhersteller, aber auch Leasinggeber und Gebrauchtwagen. Vermarkter. Diese Fahrzeuge werden von uns klassischerweise im Speditionsgeschäft transportiert, aber nicht nur transportiert. Und jetzt kommt der unsichtbare Teil unserer Arbeit. Wir haben sehr große Standorte, wo Fahrzeuge zwischengelagert werden für Kunden, die das benötigen, aber auch wieder aufbereitet werden, zum Beispiel fotografiert, gewaschen. Wir sagen gern waschen, legen, föhnen dazu. Genau. Das sind so die Themen, die Mosolf macht. Bislang war der Fokus bei uns im Unternehmen darauf, dass wir ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen sind. Das heißt, wir gucken, dass wir unsere Prozesse effizient machen. Die Logistikbranche ist eine sehr effizienzgetriebene Branche. Das heißt, hier wird jeder Cent umgedreht, um zu gucken, dass man auch möglichst wettbewerbsfähig bleibt.
Und diese traditionelle Welt, die wir, glaube ich, in ganz vielen Unternehmen finden, also Fokus auf jeden Cent, zahlengetriebenes Unternehmen, hauptsächlich finanzkennzahlengetriebenes Unternehmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, häufig heißt erstmal, die Nachhaltigkeit kostet das Geld. Also warum investiert und entscheidet sich ein Unternehmen, das schon sehr finanzkennzahlengetrieben ist, plötzlich, ich sag's mal bewusst provokativ, Geld auszugeben für etwas, das erstmal gar keine Kosten reduziert, was die Wirtschaftlichkeit in erster Linie gar nicht nach oben treibt. Was war da so der Trigger für euch, euch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen?
Ganz großer Treiber sind natürlich bei unserem Geschäft immer die Kunden. Das heißt, wenn der Kunde sagt, er braucht bestimmte Kennzahlen von uns zu Emissionswerten oder er braucht bestimmte Ratings, die wir einhalten müssen und gibt uns da eine Zielmarke vor, dann ist das immer ein ganz starker Treiber. Das war in der Vergangenheit eher noch nicht so stark. Da kommt jetzt gerade deutlich mehr. Was wir feststellen ist, dass du nicht nur auf der Kundenseite diese Forderungen mittlerweile hast, sondern dass die mittlerweile vermehrt von vielen Seiten kommen. Also okay. Das eine sind potenzielle Mitarbeitenden und unsere aktuellen Mitarbeitenden, die ein großes Interesse daran haben, dass unser Unternehmen nachhaltiger wirtschaftet und was wir denn tun im Bereich Nachhaltigkeit. Auch da gibt es ein großes Interesse. Und dann gibt es natürlich zunehmend Investoren, Banken, Kreditgeber, die sagen, wir knüpfen Nachhaltigkeit an Finanzierungsbedingungen. So, das heißt, wenn ich bestimmte Dinge einhalte, dann wird mein Kredit ein bisschen günstiger oder eben nicht. Ja? Und das hat natürlich einen Wahnsinnshebel, wenn ich sage, wir haben hier 0,5% im höheren Kredit, Zins, den wir abbezahlen müssen, dann kann das bei großen Investitionssummen schon sehr teuer werden. So, deswegen ist das ein großer Hebel. Das ist noch nicht in Gänze so mit allen Kreditgebern so, aber wir spüren, dass das immer mehr kommt und dass sich auch Banken im Gespräch mit uns immer mehr darauf vorbereiten.
Okay, ja, ist spannend. Weil häufig habe ich das Gefühl, die Denke ist schon häufig noch, wie ich eingangs auch beschrieben habe, so, jetzt mache ich was zum Thema Nachhaltigkeit, das kostet mich erstmal Geld, aber es rettet ja im besten Fall später irgendwann die Welt. Ich glaube, durch dein Beispiel ist ja deutlich geworden, hier geht es nicht mehr nur um Weltverbesserung, das ist Gott sei Dank der Anlass, der dahinter steckt. Aber dieses Thema ist jetzt eben auch für eure B2B-Kunden, für Fachkräfte, die ohnehin schwierig zu bekommen sind, für Geldgeber ein interessantes und absolut entscheidendes Kriterium, wo Unternehmen einfach darauf vorbereitet sein müssen.
Ja, absolut. Und da wird es dann wirtschaftlich. Also wenn ein Kredit auf einmal teurer wird, dann geht es direkt in die Kasse. Ja? Wenn ich einen Auftrag von einem Kunden nicht bekomme, weil wir bestimmte Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, geht es direkt in die Kasse. So, und Wenn ich hohe Personalgewinnungskosten habe, weil ich permanent auf der Suche bin nach Fachkräften, die ich nicht finden kann, weil wir bestimmte Nachhaltigkeitskriterien vielleicht nicht erfüllen, dann geht's auch direkt in die Wirtschaftlichkeit. Also das heißt, man kann das Thema nicht mehr komplett losgelöst als nice to have betrachten, sondern es wird von Jahr zu Jahr jetzt eine wirtschaftlichere Komponente bekommen.
Und wie kann man sich das dann vorstellen? Also diese Einflussfaktoren, die spürt man ja mehr oder weniger deutlich an unterschiedlichen Stellen. Also war das dann bei euch die Geschäftsführung, die gesagt hat, wir sehen da vertriebsseitig Probleme oder Herausforderungen auf uns zukommen? Gab es da so einen strategischen Kickoff oder wie kam es, dass ihr einfach vom Wahrnehmen in die Aktivität und die Handlung gekommen seid?
Also es ist so wie bei fast allen Unternehmen, da lodert hier mal ein bisschen was auf, da kriegt man im Vertrieb irgendein Vertriebsmitarbeiter eine kleine Anfrage, gib uns mal deine Emissionskennzahlen oder so. Dann gibt es ein Gespräch zwischen unserer Finanzabteilung und der Bank, ja, wo angedeutet wird, guck mal, bei der nächsten Verhandlung zum Konsortialkreditvertrag, da werden wir übrigens überlegen, ob wir da Nachhaltigkeitskriterien mit reinbinden. Dann kriegt man von einem Mitarbeitenden, der sich beworben hat, eine Absage mit der Begründung, ja, ihr macht eigentlich gar nichts im Bereich Nachhaltigkeit. Und das sind alles so ganz kleine Punkte, die so hier und da aufflackern, ne? So, und jetzt wollten wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, sind wir vor 3,5 Jahren mit einem Projekt gestartet, was da heißt Green Compound. Und haben gesagt, ey, wir machen ja einen komplett nachhaltigen Compound, der quasi sich selbst energetisch versorgt und wo alles grün und super ist. Und im Rahmen der Ausarbeitung dieses Projektes haben wir diese ganzen Anforderungen nochmal ein bisschen mehr zusammengetragen und alles, was so aufgeloderte, mal zusammengetragen, haben festgestellt, oh, das könnte struktureller werden. Das heißt, da könnten die Interessen daran an diesen Themen, die könnten größer werden. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das heißt, wir können nicht nur hier einen Standort machen und damit sind wir grün, sondern wir müssen das ganze Thema ein bisschen strategischer angehen. Und deswegen haben wir damals aus diesem einen Projekt heraus die Abteilung Climate Action gegründet. Und wir dachten, ja, jetzt kommen wir jetzt Vollgas nach vorne, wir machen Umwelt bis zum geht nicht mehr. Und in diesem einem Jahr, wo wir Climate Action, diese Abteilung in der Qualität angesiedelt hatten, haben wir aber festgestellt, nee, da kommt ja noch viel mehr dazu. Also es ist nicht nur, wir müssen ein bisschen Emissionen messen und ein bisschen Wasser einsparen und so, sondern wir haben ja auch noch eine soziale Komponente in der Nachhaltigkeit.
Absolut.
Und eine Governance-Komponente haben wir auch noch. Und irgendwie müssen wir die doch noch mehr zusammenbringen. Und deswegen haben wir festgestellt, nee, Climate Action ist nicht richtig. Wir müssen hier nochmal revidieren und haben das umgebaut in Richtung Nachhaltigkeitsabteilung. Und zwar mit dem Fokus auf die nachhaltige Transformation unseres Unternehmens. Und nicht, wir machen hier Berichte in der Nachhaltigkeitsabteilung und erheben Kennzahlen. Das sind alles wichtige Dinge. Die sind auch ja von mir forciert, dass wir die erheben. Aber sie sind letztlich immer nur Treiber für Nachhaltigkeit. So, das ist so ein bisschen wie Nachhaltigkeit bei uns aus so einem kleinen lodernden Feuern, die überall entstanden sind, zu einer Abteilung geworden ist, die das Ganze ganzheitlich da angeht.
Ja, vielen Dank für den Überblick. Das heißt, es startete mit einem grünen Compound, also wahrscheinlich ein Standort oder einer von diesen 50, der einfach neu dazukommen sollte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also grüne Wiese, wir planen jetzt hier alles von Grund auf neu und alles von Grund auf nachhaltig. Genau.
Ja, spannend zu sehen, wie es einfach dann so weit kommt. Und was war dann der springende Punkt? Also wer hat dieses Thema des Green Compound ins Leben gerufen? War das dann auch die Geschäftsführung, die das Ganze gebündelt
genau,
hat?
Genau, also da kam der Vorschlag aus der Geschäftsführung, weil man in Gesprächen war mit einer Gemeinde und habe gesagt, wir machen das hier das erste Mal so, dass es quasi nicht nur verträglich für unser Geschäft, ja, für unsere wirtschaftliche Gesundheit ist, sondern dass es allgemein verträglich ist für die Menschen vor Ort und für die Umwelt vor Ort. So. Und das war so der Auslöser und da hat der Vorstand gesagt, hier Lutz, guck mal, hast du da Lust drauf? Das war für mich eine ganz gute Situation, weil ich war eigentlich an dem Punkt schon fast weg bei Mosolf. Das hat damit zu tun, dass ich damals an der Digitalisierung gearbeitet habe und wir sehr viel gute Ideen hatten, die aber alle in der Schublade gelandet sind oder mehr oder weniger in der Schublade gelandet sind. Und ich eigentlich jemand bin, der gern gestaltet und macht. Deswegen, das hatten wir am Anfang den Einstieg darüber. Genau.
Ja, also sehr spannend. Ich glaube, das ist auch bezeichnend für ganz viele andere Unternehmen draußen, wie man es wirklich bei dir schön in deiner persönlichen Geschichte sieht. So zum einen die Frustration, Ideen werden nicht umgesetzt, landen in der Schublade. Zum anderen dann die Frage, okay, vielleicht gibt's was, das mich noch mehr erfüllt, noch sinngetrieben und wie kann ich noch mehr Wirkung erzielen? Und dann würde ich dieser rettende Anker aus Sicht von Mosolf, um den Berliner in Süddeutschland zu halten, tatsächlich nochmal zu überlegen, okay, wie kann das Unternehmen nachhaltiger werden und diese Transformation anzustoßen. Ich glaube, das ist sehr bezeichnend, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, wo es schwierig ist, neue Talente zu bekommen, aber auch bestehende zu halten, dass es hier nicht mehr nur um einfach Arbeit geht, sondern dass die Leute immer mehr Sinn finden möchten in ihrer Arbeit, oder?
Mhm, absolut. Also das ist ein ganz wesentlicher Treiber, dieser Purpose-Gedanke, der auch mich umtreibt. Also was treibt mich eigentlich? Welchen Sinn erfüllt meine Arbeit, die ich tue? Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sehr glücklich bin mit meinem Leben, weil ich das Gefühl habe, ich mache was, was nicht nur mich weiterbringt, sondern was ungefähr 3000 Mitarbeitende bei uns weiterbringen sollte. So, und das ist ein gutes Gefühl und das ist auch ein ganz großer Motivator und Treiber für mich.
Wow, sehr schön zu hören. Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich gerade entweder, ja, das möchte ich auch oder genauso geht's mir auch. So dieser Sinn dahinter, wofür mache ich das Ganze, bin ich der festen Überzeugung, das spielt heute schon eine sehr starke Rolle und wird immer wichtiger. Vielleicht noch eine Frage, du hattest gesagt, so, das hat dich ein Stück weit demotiviert, dass viele Digitalisierungsideen in der Schublade landeten. Hast du da eine Erklärung, warum das eine Thema eher so ein Schubladenthema ist und warum auf dem anderen Thema richtig Schub ist?
Nee, das stimmt so nicht. Okay. Es ist, auf der Digitalisierungsseite haben wir schon auch Schub und zwar ziemlich massiven. Wir sind Richtung externe Kunden mittlerweile ziemlich gut digitalisiert. Also auch da hat sich in den letzten 3,5 Jahren was verändert und zwar ziemlich gut verändert. Was mich damals gestört hat, ist, ich kam ja gar nicht aus dieser Branche, ne? Ich war ja ursprünglich in der Medienlandschaft zu Hause und kam neu in diese Branche und war mit so einem Gedanken hier gestartet, Projektmanager Digitalisierung. Wir machen eine Ausgründung von Mosolf, machen eigene digitale Produkte und die machen wir groß. Wir haben als Mosolf Group eigene digitale Produkte entwickelt, aber die sind immer noch im Kerngeschäft verankert. Und das war so ein bisschen das Thema, was mich ja insofern gestört hat, als dass wir die nicht richtig mit Vollgas weiterentwickeln konnten in der damaligen Situation. Das ist das, was sich jetzt gedreht hat, Gott sei Dank gedreht hat. Hier gibt es sehr viel mehr Pace auf den digitalen Produkten für unsere Kunden. Und dann war so der Gedanke, da wir, das war ein bisschen aus dieser Startup-Bubble raus, oh ja, cool, lass uns was Geiles, digitales Produkt machen und dann werden wir zum Unicorn und so. Das war so Hirngespinste, die mir im Kopf rumgegeistert sind. Und irgendwann kam aber der Punkt, da ging es mit der Pandemie los. Alles ging nach Hause, ins Homeoffice. Und die ganzen Ideen, die ich so hatte, mussten nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Und dann kam genau dieser Moment, wo ich gedacht habe, nee, ich glaube, und vielleicht ist das auch richtig so, Mosolf ist kein Startup. Wir sind einfach ein mittelständisches Unternehmen. Und vielleicht war das auch eine Lernphase bei mir zu sehen, wie gehe ich eigentlich meinen Weg in einem Unternehmen und wie sehe ich ein Unternehmen und wie kommen wir da voran und zusammen? So, das war ja so für mich ein ganz wichtiger Lernprozess.
Und jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie du damals so aus der Welt der Digitalisierung bei Mosolf kommst und da heißt plötzlich, okay, jetzt geht's um die Nachhaltigkeit im Unternehmen. Da können wir erstmal sagen, oh, keine Ahnung. Also wie fängt man dann an?
Ja, hatte ich auch nicht. Ich hatte gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich hatte, war eine intrinsische Motivation dafür, das Thema zu treiben. Und habe mich über dieses Projekt dann tatsächlich immer mehr reingefressen. Also ich habe ganz viel gelesen. Ich habe mir ganz viel Literatur reingezogen, was machen andere, wie machen die das, was sind so die wesentlichen Dinge, die man wissen muss zum Thema Nachhaltigkeit überhaupt, also welche Regulatoriken gibt es, das ist ganz schön trockenes Zeug, was man da so lesen muss. Dann habe ich mir noch mal ein bisschen mehr, weil wir vorher schon eine Digitalisierungsstrategie gearbeitet haben, das ganze Thema Strategie noch mal mehr aufgearbeitet und über all diese Themen bin ich immer mehr in dieses Thema reingewachsen.
Mir hat gerade noch gut gefallen, wie du das Thema der intrinsischen Motivation genannt hast. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema in der nachhaltigen Transformation, dass Unternehmen und Treiber des Themas oder dieser Transformation wirklich intrinsisch motiviert sind und nicht nur dieses Thema zugeschmissen bekommen, weil sie sich nicht schnell genug weggeduckt haben? Was ja de facto heute tatsächlich auch in vielen Unternehmen so passiert.
Ja, das ist total faszinierend, ne? was so in anderen, wie das die unterschiedlichen Unternehmen so angehen, das Thema. Also manche hängen das in der Qualität auf, manche machen eine eigene Abteilung daraus, andere haben eine Stabsstelle, bei wieder anderen macht es der Assistent mit irgendwie 20% nebenbei. Aus meiner Sicht ist es eigentlich wichtig, dass zwei Dinge erfüllt sind. Das eine ist, der Vorstand muss dahinter stehen. Und okay, das andere ist, die Personen, die das ganze Thema treiben, die brauchen eine intrinsische Motivation. So, weil sonst ist es wir arbeiten halt die Regulatoriken ab, setzen uns dann hin und sagen, wir haben da einen Bericht gemacht und ja, wir haben doch hier ISO 14001 ist auch erfüllt. Das ist nicht meine Motivation. Aber wenn wir nachhaltige Transformationen wollen, dann geht das über die Regulatorik hinaus. Man braucht eine Strategie dafür, wie geht man das Thema an und welche Dinge sind dafür wichtig? Da sind die Regulatoriken sind wichtige Hebel und Enabler. Aber sie sind auch nur Bausteine.
Absolut. Also ich führe tatsächlich viele Gespräche, weil wir auch Unternehmen bei der nachhaltigen und digitalen Transformation begleiten. Da ist ganz häufig der Startschuss erstmal die Gesetzgebung, die Regularien. Ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Aber was würdest du sagen, ist so ein Schlüssel für dich, das Thema nicht nur als Check the Box zu betrachten? Wir müssen dieses Gesetz, zum Beispiel CSRD, was da an Gesetzen auf die Unternehmen zukommt, wir müssen dieses erfüllen versus wir betrachten diesen ganzen Aufwand, der es ja tatsächlich ist, nicht nur als notwendiges Übel, sondern wir betrachten ihn als Chance. Was ist da so ein Schlüssel aus deiner Sicht, das als Chance zu betrachten und zu verstehen und entsprechend diese Reise auch anders aufzusetzen und anzugehen?
Also eine Chance liegt darin, dass man sich als Unternehmen in einer Welt behauptet, die dem Menschen und der Umwelt nicht mehr schadet, sondern quasi im Einklang mit Mensch und Umwelt agiert. Das ist so ein Zielbild, was man sich erstmal stecken sollte. Wenn ich sage, Regulatoriken sind wichtig, dann meine ich das auch so. aber sie sind nicht einzig wichtig. Das Wichtige ist, dass man ein Ziel hat, auf das man zuarbeitet. Wenn ich mir selber eine Vision gesteckt habe von, wie soll denn mein Unternehmen eigentlich in 50 Jahren aussehen? Ja, wie wollen wir wirtschaften und welche Dinge sind dann bei uns noch relevant und welche nicht? Dann habe ich ein Zielbild. Dann habe ich eine Vision, die ich vermitteln kann und dann zahlen auch regulatorische Mittel wie ein CO2-Preis, wie eine CSRD und so weiter, die zahlen auf dieses Ziel ein. Und das ist eine ganz andere Motivation, Dinge anzugehen, als wenn ich es umdrehe und sage, wir müssen ja regulare, dann sehe ich den Berg an Arbeit, der da steht und sage, oh Gottes Willen. Und ja, das ist viel Arbeit. Das bestreite ich ja gar nicht. Aber ich will diese Arbeit nutzen, um an vielen Stellen das Unternehmen zu transformieren, weil ich habe ein Zielbild. Ich weiß, wo ich hin will.
Ja, da fällt mir im Zuge dessen auch der Spruch ein, wer ein Warum hat, erträgt jedes Wie. Ich glaube, das ist da sehr passend und vermisse ich tatsächlich sehr häufig, wenn man sich so umschaut, diese Zielbilder. Die Leute wissen leider Gottes häufig nicht mehr, warum das Ganze, also warum die Digitalisierung wichtig ist, warum die Nachhaltigkeit wichtig ist. Und ich finde, eingangs hast du ja auch schön beschrieben, dass es zum einen darum geht, die Welt zu verbessern und zum anderen auch wirklich darum geht, noch attraktiv für Kunden in Zukunft zu sein, für Talente. Und wenn man den Aufwand sowieso machen muss, ihn dann gleich richtig zu machen. Was mir im Zuge dessen auch noch einfällt, ist das Sprichwort, das du neulich von dir gegeben hast, was ich persönlich sehr sympathisch fand. Keine Haare auf dem Kopf, aber ein Kamm in der Tasche. Vielleicht kannst du da noch kurz Bezug drauf nehmen, was das im Kontext der Nachhaltigkeit bedeuten kann.
Ja, das ist ein Spruch aus meiner Heimat. Mein Berliner Dialekt hört man nicht so oft, aber wenn, dann setze ich ihn gern gezielt ein. Keine.
Ich freue mich immer, wenn ich ihn höre, muss ich sagen.
Ja, ich kann auch so sprechen, wa? Das ist ja kein Problem. Aber ja. Meistens kann ich das gut steuern. Was hat das zu bedeuten? Das ist ganz einfach. Dieser Spruch heißt ja oder sagt aus, dass ich jemand als Blender quasi identifiziere oder als Aufschneider. Ne? Und für mich hat das Thema ganz viel mit Authentizität zu tun. Also wir könnten jetzt hier hingehen und sagen, ja, wir als Mosolf Group haben dieses Jahr 5 E-LKWs angeschafft und sind jetzt hier so die geilsten, ja? Weil wir mega nachhaltig LKWs haben. Aber das ist ja nicht authentisch, weil wir haben 1000 LKWs in der Flotte, du hast ja vorhin schon angesprochen. Das heißt, 5 LKWs ist ja ein Witz im Moment, so bei, an den Emissionen, die wir rausblasen. Das heißt, für mich hat dieses Thema Nachhaltigkeit ganz viel damit zu tun, dass man authentisch bleibt und dass man die Dinge realistisch in den Kontext setzt. Und das sagt dieser Spruch eigentlich ganz gut aus. Ja, also das ist das, was ich versuche zu vermeiden in meiner Arbeit, ist, dass wir uns hier als die nachhaltigste Unternehmen darstellen, sondern dass wir uns als ambitioniertes Unternehmen hinstellen, was wir auch sind. Ja, wir haben große Ziele, aber wir sind noch nicht da. So, und dieser Weg ist noch weit. So, und Unternehmen, die jetzt hier und da ein LNG-LKW oder ein E-LKW anschaffen und dafür keine echte Strategie haben, das bin ich nicht. Das ist okay, wenn die Unternehmen das machen, dann ist das für mich völlig fein, ja, aber das ist nicht, das passt nicht zu mir und der Darstellung, wie wir unser Unternehmen hier sehen.
Ja, ich glaube auch so kommen wir nicht in die Zukunft, wenn man nur so kleine Inselaktionen hat, was gerade ganz passend war. Ich glaube, man hat ganz leicht im Hintergrund so eine Alarmglocke gehört. Ich hoffe, da vielen Unternehmen und Zuhörern gehen jetzt hier gerade die Alarmglocken an, dass es nicht darum geht, einfach paar Bäume zu pflanzen und ein paar E-Autos oder E-LKW anzuschaffen, sondern dass da wirklich ein großes, ganzes Zielbild dahinter steht und man das authentisch und ehrlich angehen sollte, diese Reise.
Ja, absolut.
Du hast vorhin noch gesagt, du hast in deiner alten Position auch die Strategie zur Digitalisierung mitentwickelt. Vielleicht kannst du uns hier kurz einen Einblick geben, wie sah diese denn aus und welche Rolle spielte damals vielleicht schon die Nachhaltigkeit oder welche Rolle würde heute die Nachhaltigkeit spielen, wenn du sie nochmal neu aufsetzen würdest oder die Begleitung oder die Erstellung mitbegleiten würdest?
Genau, also das, was wir damals entworfen haben, das war noch im Entwurfsstadium und noch nicht auch von der Unternehmensleitung freigegeben. Aber wenn ich Dinge strategisch betrachte, dann versuche ich immer, Dinge kurz auf den Punkt zu bringen. Meine Vision von der Digitalisierung war relativ hart für viele, weil ich habe gesagt, kill Excel, kill Outlook. So, das als wesentlicher Ankerpunkt, weil wir festgestellt haben, dass wir viele Prozesse heute noch über Outlook abwickeln oder über Excel-Makros oder sonst irgendein Gedöns. Und das ist ja nicht zielführend, wenn du willst, dass dein Unternehmen digitalisiert wird. Aber diese Dinge sind heute nicht mehr Bestandteil dieser Strategie. Wir haben heute relativ viel anderen Fokus nochmal gesetzt Richtung Kunde und versuchen dort dem Kunden so viel Mehrwert zu bieten mit der Verfolgbarkeit von seinen Dienstleistungen, die er bei uns verauftragt zum Beispiel, dass wir sagen, das sind Themen, die wir stärker vorantreiben. Und wenn ein Mitarbeiter dafür im ersten Schritt einen Outlook braucht, dann ist das jetzt erstmal okay.
Also Fokus aufs Ergebnis quasi, da Kundenbindung, Kundenbegeisterung, Kunden mehr Services anzubieten.
Genau, das sind auch die Pfeiler der Konzernstrategie dann. Also Kundenfokus, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, die Dinge laufen ineinander und haben Berührungspunkte, aber sie sind keine verschmolzene Einheit, sondern sie müssen miteinander gut funktionieren.
Das heißt, eure Kernpfeiler der Strategie sind Kundenfokus, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie würdest du das sagen? Wie hilft die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit vorwärts zu treiben? Also vielleicht hier mit Blick nochmal auf den Prozess Erstellung Nachhaltigkeitsbericht. Ich weiß von dir, du hast den anfangs sogar selber mitgeschrieben und du hast ihn selber erfasst. Und da gab es noch sehr viele analoge Punkte, beispielsweise Aktenordner wühlen, habe ich da mal aufgegriffen. Wie sah da der Anfang aus und was ist so deine Vision, wie das in Zukunft laufen soll bei der Datenerfassung in puncto Nachhaltigkeit?
Aller Anfang ist schwer. Genau, also Digitalisierung, habe ich ja vorhin schon gesagt, zum Kunden hin sind wir da ziemlich gut unterwegs, haben tolle Lösungen anbieten können für unsere Kunden. Nach intern sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Du hattest das gerade angesprochen. Wir haben dieses Jahr damit begonnen, unseren CO2-Footprint zu erheben. Das Ganze auch mit einem Partner aus Berlin zusammen, einem Startup, das heißt Cozero. Und mussten da aber feststellen, ja, nach intern ist Digitalisierung einfach noch nicht so weit. So, das heißt, wir waren bei einigen Dingen ein bisschen zu spät dran und somit sind bestimmte Rechnungen schon im Archiv gelandet. Und das ist tatsächlich so ein, wollte das gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich noch so ein klassisches Archiv, wo im Keller Schränke stehen und da sind Ordner drin und da sind Rechnungen abgelegt und da muss man erstmal sich durchwühlen. Das ist auch nichts, was einem eine KI abnehmen kann, ne? Also, das heißt, die KI stiefelt ja nicht im Keller und sucht die Rechnungen raus, die
leider nicht
digitalisiert sind, ne? Und
noch
das
nicht.
Das sind so Punkte, wo wir sagen, hey, darauf habe ich nächstes Jahr und in den nächsten Jahren keinen Bock mehr, weil das ist viel Arbeit, die damit verbunden ist. Und da müssen wir Prozesse intern optimieren. Und genau in den Punkten wird uns die Digitalisierung Stück für Stück weiterhelfen.
Mhm. Ich habe das Gefühl, in vielen Gesprächen tun sich Gesprächspartner noch schwer und Gesprächspartnerinnen natürlich, warum jetzt die Nachhaltigkeit mit der Digitalisierung zusammenhängt. Ich weiß von euch, oder du hattest an anderer Stelle berichtet, ihr habt da ein paar Millionen Datenpunkte. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal verstehen, was ist die Rolle der Digitalisierung in der Nachhaltigkeit und warum brauchst du da überhaupt so viele Datenpunkte und wo liegen die überhaupt?
Ja, also die Datenpunkte sind extrem unterschiedlich gestaltet. So, das heißt, von Dingen, die heute schon digital erfasst werden, wie zum Beispiel Tankvorgänge, die werden heute digital erfasst, aber wir nutzen diese Daten gar nicht, sondern wir schicken parallel einen LKW-Fahrer raus, der auf dem Zettel quasi jeden Tankvorgang nochmal zusätzlich aufschreibt. Das sind so Prozesse, die mussten wir verstehen und wo wir sagen, okay, und hier arbeiten Nachhaltigkeit und Digitalisierung ziemlich eng Hand in Hand, weil ich habe ein digitales Datum, was ich nutzen kann. Aber wir tun es heute noch nicht. Und genau das ist der Part der Digitalisierung. Wenn wir sagen, wir wollen mehr Transparenz in unsere Tankverbräuche zum Beispiel reinbringen, dann sind das genau diese Hebel, die wir nutzen müssen. Andere Datenpunkte sind Stromabrechnungen, Abfallrechnungen, Wasserrechnungen, Geschlechterverteilung aus dem HR. Mhm. Also es sind so viele unterschiedliche Datenpunkte, die man einsammeln muss, dass es hier nicht ein Patentrezept gibt und sagt, hier, das nimmst du, das funktioniert für jeden Datenpunkt, sondern du musst halt bei jedem Datenpunkt selber die Prozesse verstehen, wo sind die, wie entstehen diese Datenpunkte und wo kann ich sie möglichst effizient abgreifen. Und genau das ist die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Auch da arbeiten wir im nächsten Jahr sehr viel intensiver dran.
Man kann sich jetzt natürlich gut vorstellen, dass ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass der Lkw-Fahrer entlastet werden kann, wenn er nicht alles händisch nochmal aufschreiben muss, sondern wenn er beispielsweise einfach was einscannen kann. Und auf der anderen Seite für euch auch, dass ihr diese Transparenz ohne viel Aufwand, ohne jedes Mal in den Keller rennen zu müssen, mit wenigen Klicks in der Zukunft sogar auswerten könnt und auch viel besser steuern könnt. Wie war der Verbrauch letztes Jahr und wie ist er in diesem Jahr?
Absolut.
Du hast jetzt gerade gesagt, nächstes Jahr ist es ein Top-Thema. Daten-Hub-Projekt nennt ihr das, glaube ich. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr mitnehmen. Was ist das Ganze und vor allem, wofür benötigt ihr das?
Also, der Data-Hub, der wird für uns ein wichtiger Baustein werden in der Umsetzung unserer Strategie. Mhm. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir hier und da in den Keller rennen mussten. Und ich habe schon angedeutet, dass darauf habe ich keinen Bock mehr. Das machen wir nicht mehr.
Der Muskelkater und brennt immer noch von den vielen Treppen wahrscheinlich, oder?
Ja, von den Aktenordnern schleppen und umwälzen, ist egal. Genau, deswegen haben wir einen Data Manager eingestellt, der für den Bereich Messen verantwortlich ist bei mir. Unsere Strategie wird umgesetzt in den Bereichen Messen, Verbessern, Reden. Und Messen ist einer der wichtigsten Bausteine. So, und da kommt genau dieses Projekt Data Hub jetzt nochmal zum Tragen, weil wir hatten schon festgestellt, ich habe keinen Bock mehr, mich mit Dingen zu beschäftigen, die uns nicht voranbringen. Ich bin ein fauler Mensch und habe keine Lust, Dinge irgendwie permanent in Handarbeit zu machen. Und deswegen versuche ich, in alle Dinge Effizienz reinzubringen. Heißt, die Datenpunkte, die heute schon digital vorliegen, die müssen auch automatisiert ausgewertet werden. Und da gibt's kein Wenn und Aber mehr. Das muss in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts eigentlich State of the Art sein. So, das heißt, da diskutieren wir nicht lange. Die laufen einfach an einen zentralen Punkt und da sind sie für verschiedene Prozesse im Unternehmen dann nutzbar. Weil wir sind ja nicht die Einzigen, die die Daten brauchen, sondern da gibt's ja noch ein Controlling, was die für eine TCO-Berechnung braucht. Also TCO ist die Total Cost of Ownership. Damit kontrolliert man ein bisschen, wie groß sind die Kosten, die ich mit einem LKW habe tatsächlich. Und dann braucht zum Beispiel unser Energieaudit, braucht diese Daten, das Umweltaudit braucht die Daten und alle. Also wir haben ganz unterschiedliche Interessen an den gleichen Daten und jeder macht es ein bisschen anders und davon müssen wir wegkommen. Also wir sind hier nicht mehr in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern wir sind jetzt schon einen Schritt weiter und das müssen wir jetzt auch langsam umsetzen. Und genauso machen wir das mit den anderen Datenpunkten auch. Hier gehen wir nach der Relevanz und gucken, wo gibt's schon digitale Signaturen dieser verfügbaren Daten und wie können wir die effizient abgreifen, um sie zentral in dieses Data Hub laufen zu lassen und dann wiederum für verschiedene Prozesse im Unternehmen nutzbar zu machen.
Okay, das heißt, ihr spart euch erstmal dann sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand, weil die Daten alle schon mal per se am richtigen Ort abliegen und ihr die je nach Use Case und Kontext schnell und automatisiert abgreifen und auswerten könnt, oder?
Ja, genau. Also stell dir vor, wir haben ja auch ein paar Standorte, ne, über Deutschland verteilt und ich renne zu jedem Standort und sage, ja, gib mir mal die Heizölrechnung. Und zwei Wochen später kommt der Umweltauditor und sagt, ja, zeig mir mal die Heizölrechnung. Und wiederum vier Wochen später kommt der Energieauditor und sagt, zeig mir mal die Heizölrechnung. Wie viel Bock hat denn der Standortleiter, das jedes Mal da rauszukramen? So, ja. Da hat auch keiner Lust drauf. Also haben wir gesagt, wir machen das so, wir fragen dieses Datum einmal ab. Das heißt, der Standort wird von der Abfrage entlastet, von der mehrfachen. Und gleichzeitig können verschiedene Institutionen im Unternehmen dieses Datum nutzen für die Prozesse, die sie brauchen. Und das ist das Ziel, was ich habe.
Ja, spannend. Wie geht ihr dann da vor? Also nutzt ihr, keine Ahnung, ich weiß ja, SAP ist bei vielen Unternehmen im Einsatz. Nutzt ihr da ein Zusatzfeature oder baut ihr euch da einen eigenen kleinen Datenpool auf? Kannst du da schon Insights geben?
Also im Moment sind wir in der Konzeptionsphase. Wir haben so die ersten Datenpunkte angeschlossen, haben es erstmal selber in eine SQL-Datenbank geschmissen alles. Und jetzt geht es darum zu gucken, was macht am meisten Sinn. Sollten wir das selber weiterentwickeln oder nehmen wir uns einen Partner mit ins Boot? Das entscheide ich aber erst, wenn ich genau die Anforderungen kenne.
Absolut richtig.
Weil ich kriege so viele Anfragen von Leuten, die mir was verkaufen wollen, weil wir es unbedingt brauchen sollten. Das ist manchmal tatsächlich echt anstrengend, weil ich weiß für mich zumindest ganz genau, was ich brauche. Und wenn ich das weiß, kann ich auf die Leute zugehen, wenn ich Dinge nicht habe. Und andersrum finde ich die Dinge waren anstrengend, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht so mit Blick auf eure Reise, die ihr bisher gemacht habt, auch nochmal die Rolle des Menschen. Hatten wir es vorhin ganz kurz von, welche Learnings oder Tipps hast du denn jetzt für die Zuhörerinnen und andere Unternehmen, die sagen, wir spüren den Druck von außen auch. Also zum einen, die Kunden fragen uns langsam danach, die CSRD, die betrifft uns ab 2024 oder 2025. Wir wissen, wir wollen was ändern, wissen aber nicht so richtig, wie angehen. Hast du da 2, 3 Erfolgsfaktoren oder Tipps, die du hier teilen kannst?
Ja, klar, kann ich.
Machst du es auch?
Ja, natürlich mache ich das. Was ich gemacht habe, was mir sehr geholfen hat, ist, ich habe mich ganz schnell vernetzt mit anderen Nachhaltigkeitsmanagern in anderen Unternehmen. Denn die Herausforderungen sind ja bei allen ungefähr gleich. Ja, da kommt eine Regulatorik, da kommt ein Kunde, da kommt ein Kreditgeber. Das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen nicht unterschiedlich. Das wird stärker und das wird immer besser. Und das ist auch gut so, dass das so kommt. Das heißt, wenn ich von anderen lernen kann, wie die Dinge angegangen sind, dann muss ich nicht die gleichen Fehler machen, zum einen. Und zum Zweiten gibt es mir eine gewisse Inspiration dazu, wie können wir denn Dinge angehen? Und daraus ist auch mein Ansatz entstanden, mit Messen, Verbessern, Reden. So, weil ich das mir irgendwo abgeguckt habe. Da war zwischendurch mal noch ein Ausgleichen dazwischen. Das haben wir weggelassen, weil es für uns nicht der Fokus ist. Aber es zeigt mir ganz gut, es gibt andere, die gute Ideen haben, wie man das Thema angehen kann. Und das ist so ein Tipp, den ich jedem mitgeben würde. Und dann, klar, ich muss ganz viel lesen. Ich muss eine intrinsische Motivation mitbringen für das Thema. Das macht vieles viel einfacher. Und dann muss ich eine gewisse Bereitschaft haben, auch Fehler zu machen. Also ich muss losgehen und sagen, ja, wir versuchen jetzt einfach Dinge aus, weil es ist was Neues im Unternehmen. Das heißt, es wird nicht perfekt laufen am Anfang. Es ist bei uns auch nicht perfekt gelaufen. Aber ich muss bereit sein, aus diesen Fehlern zu lernen und schnell Fehler zu machen und schnell zu lernen. Deswegen haben wir viele Prozesse, die man wahrscheinlich ewig durchdenken könnte, einfach gemacht. So, also wir haben eine Wesentlichkeit einfach gemacht, um festzustellen, wie funktioniert das denn und was haben wir richtig gemacht und was haben wir falsch gemacht. Und das, was wir falsch gemacht haben, das stellen wir im nächsten Jahr ab und das, was wir richtig gemacht haben, bauen wir aus. Und so kann ich mit einem ganz einfachen Ansatz schnell Geschwindigkeit draufkriegen. Das ist so das, wie ich arbeite. Und das würde ich auch jedem anderen mitgeben, weil das hilft, Geschwindigkeit da reinzukriegen.
Cool, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das waren jetzt auf jeden Fall nützliche Tipps dabei, um Verständnis zu bekommen, wie man diese Reise am besten angeht und was da einem vielleicht das Leben auch leichter machen kann, um einfach von anderen auch lernen zu können, Fehler, wo es geht, zu vermeiden und einfach schnell ins Machen kommen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, schnell ins Machen kommen. Möchte aber trotzdem nochmal mit Blick auf unseren Einstieg die Fragen, wir sind auf die Rollen eingegangen, Neudenker, Gestalter, Motivator, Berliner, Vater und Mensch. Was glaubst du, welche dieser Rollen hilft dir auch im Jahr 2024 da das Maximum aus dieser nachhaltigen Transformation für dich, für die Mitarbeitenden, für die Kunden und für Mosolf rauszuholen?
Ja, um ehrlich zu sein, ist es nicht eine Rolle, die ich da rausstellen kann, weil es ist dieses Vernetzte, was mich ausmacht, was auch diese Herausforderungen ausmacht. Ne? Also ich muss als analytisch denkender Mensch, muss ich ganz viel Wissen über Messen haben, wie funktionieren Datenprozesse und so. Ich muss eine intrinsische Motivation haben, Dinge zu verbessern, also als Gestalter und Dinge auch bereit sein, neu zu denken. Und eine ganz, ganz wesentliche Rolle wird nächstes Jahr ganz sicherlich auch die Motivation sein, weil ich hatte irgendwo mal gesagt, Nachhaltigkeit funktioniert nicht zentral, sondern nur dezentral. Und diese Dezentralität, die erreichst du ja nur, wenn du Menschen motivieren kannst, zu unterstützen. Und genau das ist wahrscheinlich dann schon auch eine der wichtigsten Rollen, ohne die anderen vernachlässigen zu wollen.
Und ich glaube, das können die Zuhörerinnen und Zuhörer nur bestätigen. Also ich glaube, wir haben dich heute als jede dieser Rolle wahrgenommen. auch der Berliner war zu hören, der Vater. Aha. Ich glaube, du bist der Vater der Bewegung. Also ich kann wirklich nur sagen, es hat mir ganz große Freude bereitet, dir zuzuhören auf deiner Reise, auf eurer Reise in die nachhaltige und digitale Transformation. Und möchte mich wirklich ganz herzlich bei dir für diese Einblicke und für diese unterhaltsame Zeit bedanken. Vielen Dank, Lutz.
Danke, Julian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.